Walde, du weißt, dass ich schon einmal Glück hatte und aus der Klinik wieder in den Polizeidienst zurück durfte. Harry wendete den Blick nicht von der kaum befahrenen Autobahn. Walde nickte, ihm fiel auf, dass sein Assistent ihn schon längere Zeit nicht mehr mit Stefan anredete. Offenbar hatte er seinen Derrick-Fimmel aufgegeben. Ein klappriger 2CV überholte sie. »Walde, hörst du mir überhaupt noch zu?« »Doch, doch.« Walde kehrte von seinem Gedankenausflug zurück. »Was hast du bei den vermaledeiten Schwestern vor?« »Nichts, was deine Karriere in Gefahr bringen könnte. Du fährst ins Parkhaus und wartest dort. Das ist alles.« »Und warum musste ich dir den Lageplan des Krankenhauses erläutern?« bohrte Harry nach. »Wenn ich mich verlaufe, treffe ich spätabends vielleicht niemanden an, den ich nach dem Weg fragen kann.« Ein LKW mit Anhänger quälte sich Zentimeter um Zentimeter an ihnen vorbei. »Wegen eines Hausdurchsuchungsbefehls habe ich bei Rot auf Granit gebissen. Wenigstens kümmert er sich um eine Telefonüberwachung«, sagte Walde. »Der Klinik?« fragte Harry. »Nein, des Mobiltelefons der Gödert.« »Immerhin etwas«, Walde nickte. »Und jetzt willst du einbrechen?« Harry blickte weiter auf die Straße und behielt beide Hände am Lenkrad. »Ich betrete vor 22 Uhr ein Gebäude, in dem es viel Publikumsverkehr gibt. Es könnte sein, dass ich im Rahmen einer Ermittlung, über die ich aus fahndungstechnischen Gründen nichts Näheres sagen kann, einer Person auf den Fersen bin, deren Identität ebenfalls aus oben genannten...« »Danke, ich hab verstanden«, unterbrach ihn Harry. Auf den letzten Kilometern schwiegen sie. Die Landstraße zur Klinik war am späten Abend nur wenig befahren. Der Himmel war wolkenverhangen. Kein Dorf, nicht einmal ein vereinzelt stehender Bauernhof tauchte auf. Walde sah nur das, was von den Scheinwerfern ihres Wagens angestrahlt wurde. Ringsum war schwarze Dunkelheit. Sie bewegten sich wie durch einen riesigen Tunnel. Auf der ersten Ebene des Parkdecks stand einsam ein rostiger Honda. Harry parkte daneben. Er klappte den Sitz nach hinten und machte es sich bequem. Walde nahm eine Plastiktüte aus dem Kofferraum, zog Schuhe und Strümpfe aus und schlüpfte in Birkenstocklatschen, die zusammen mit einer dicken Hornbrille zu oberst in der Tüte lagen. Die Brille hatte er vor Jahren zu einem Faschingsfest getragen. Es handelte sich um eine Spezialanfertigung aus der Optikerwerkstatt seiner Schwester. Die Dicke der Gläser kam an Glasbausteine heran. Zum Schluss zog Walde eine Wollmütze über, unter der er sorgfältig alle heraushängenden Locken verstaute. Bevor er losging, öffnete er noch einmal die Beifahrertür, warf seine Jacke hinein und fragte: »Hat dein Telefon Empfang?« Harry zuckte zusammen, weil er Walde im ersten Augenblick nicht erkannte. »Was ist denn jetzt los?« »Hat es Empfang?« wiederholte Walde. Harry nickte. Vor dem Parkhaus spannte Walde einen Schirm auf, hielt ihn tief über den Kopf und ging schnellen Schrittes an der Pforte vorbei. Die Plastiktüte sollte den Eindruck erwecken, er bringe einem frisch eingelieferten Patienten ein paar notwendige Utensilien. Im Park am Haupthaus steuerte er eine Bank an, die etwas abseits unter einer mächtigen Zeder stand. Von den Laternen an den Wegen fiel nur wenig Licht hierher. Bevor Walde die Tüte absetzte, wischte er mit der flachen Hand über die nassen Bretter. Dann faltete er den Schirm zusammen und steckte ihn in den feuchten Rasen hinter der Bank. Er rollte die Hosenbeine bis unter die Knie hoch und zog einen dunklen Bademantel aus der Tüte, in den er hineinschlüpfte. Die beiden aufgesetzten Taschen waren prall gefüllt. Walde kramte eine Weile darin herum, bis er das Pflaster fand, das er sich quer unter das rechte Auge klebte. Mit einem violetten Filzstift malte er auf seine linke Schläfe vom Mützenrand bis in Augenhöhe drei untereinander liegende Kreuze. Damit hoffte er, sich für den Notfall zunutze machen zu können, dass sich die meisten Zeugen von auffälligen Nebensächlichkeiten so ablenken ließen, dass sie sich später an wesentliche Merkmale nicht mehr erinnern konnten. Walde schlich zwischen den Bäumen bis zu einem Weg, der zum Haupteingang von Steinerot führte. An den Taufbecken stand nur noch ein Raucher. Nach den Lederpantoffeln und dem längsgestreiften Bademantel zu urteilen, konnte es der gleiche alte Mann sein, mit dem sich Harry am Vormittag unterhalten hatte. Walde stellte sich neben ihn und kramte den Tabak aus der Tasche. Nach einer Weile sagte sein Nebenmann: »Scheiß Wetter heute.« Walde entschied sich spontan, in einer Art Singsang zu antworten: »Ist nirgt so schlert wie gestern.« In diesen Akzent fiel sein Vater früher jedes Mal, wenn er von seinem Meister erzählte, einem in den 20er Jahren vor den Sowjets geflüchteten Optiker, der bald darauf auch aus Deutschland emigrieren musste.
»Was für ein Landsmann sind Sie denn?« fragte der Raucher.
»Deutsch. Schon was meine Großmutter war. Familie immer deutsch gewesen.«
Walde machte eine Handbewegung und verlor dabei einen Teil des Tabaks. »Und Oleg findet hier bald ruhiges Plätzchen auf Friedhof in alter Heimat.«
Walde spürte, wie sein Gegenüber unruhig wurde und ihn verstohlen beobachtete.
»Dann gut Nacht.« Die Neugier erlosch ebenso schnell wie die Kippe in dem Gemisch aus Matsch, Filter und Tabak.
Walde leckte die Gummierung und winkte dem Davonschlurfenden mit der krummen Zigarette nach. Er ärgerte sich über seinen dämlichen Auftritt. Was war über ihn gekommen? Sein Verhalten kam ihm respektlos vor. Würde er sich jetzt besser fühlen, wenn er dem Mann einen italienischen Akzent vorgegaukelt hätte? Er dachte an die Standardbeschreibungen in vielen schlechten Polizeiberichten. Südländisches Aussehen, südländischer Akzent. Doch das lag jetzt alles hinter ihm. Er hatte soeben die wohlgeordnete Welt der Polizei, der Vorschriften und Kleinkariertheit verlassen.